herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Heute habe ich wieder ein Interview für dich zu einem mega spannenden Thema und ich freue mich total, dass das Thema jetzt mal Platz hat in diesem Podcast, weil ich selbst noch nicht so viel darüber weiß, aber total neugierig darauf bin und irgendwie auch schon so das Gefühl habe, ich muss da irgendwie noch mal ein bisschen tiefer eintauchen und speziell nachdem ich dieses tolle Gespräch geführt habe und zwar mit Stefanie. Stefanie wird sich selbst gleich auch mal kurz vorstellen, aber wir sprechen über das Thema Ayurveda. Und Stefanie erklärt uns auch, was Ayurveda eigentlich ist und dass es sehr viel mehr ist als nur ein paar Rezepte. Sie selbst ist aber Ayurveda-Ernährungscoach und gibt uns auch so eine kurze Einführung in die verschiedenen Typen, in die sogenannten Doshas und auch ein paar Tipps, wie wir Ayurveda schon so ein bisschen in unseren Alltag holen können. Und ja, ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch. Es ist vollgepackt mit tollen Informationen. Also ich hoffe, du lernst ein bisschen was Neues und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier vor mir sitzen, digital, und zwar die liebe Stefanie. Und Stefanie und ich kennen uns schon indirekt ein bisschen länger, vielleicht verrätst du es uns ja gleich. Und ich habe sie heute zu einem ganz besonderen Thema eingeladen, weil mich das persönlich sehr interessiert. Und ich glaube, dass das auch für viele Hörer und Hörerinnen sehr interessant sein könnte. Und ich weiß, dass sie schon fleißig ganz viel vorbereitet hat. Ich bin super gespannt. Liebe Stefanie, herzlich willkommen. Wie kommt es, dass du hier bist und was bringst du heute mit?
Hallo, liebe Lilian. Vielen Dank für deine Einladung zu deinem Podcast. Ich komme zu dir, weil wir uns schon seit längerem eigentlich indirekt kennen. Ich höre seit Jahren deinen Podcast. Und wir haben vor einigen Monaten sind wir in Kontakt gekommen zum Thema Ayurveda. Und darüber würde ich heute gerne ein bisschen was erzählen, weil ich mich seit Jahren mit diesem Thema beschäftige und das Thema für mich immer wichtiger und interessanter in meinem Leben wurde, sodass ich mich jetzt auch nach einer Ayurveda-Kur im Januar 2019 in Indien immer mehr dafür interessiert habe. Ich hing den Ärzten da förmlich an den Lippen und wollte immer mehr darüber wissen und habe dann gemerkt, ich habe mehr Bücher gelesen und so weiter und so fort. Und da hat sich dann rauskristallisiert, dass ich das Thema Ernährung so in meinen Fokus rücken möchte, weil ich das total spannend finde, wie das alles funktioniert und welche Thematiken da im Hintergrund ablaufen. Und so habe ich mich entschieden, im Februar 2021 eine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach bei der lieben Dr. Dania Schumann zu machen. Und die Ausbildung habe ich jetzt im März abgeschlossen und habe jetzt so ein bisschen Wissen angeeignet, würde ich behaupten.
Ein bisschen viel, so wie ich dich einschätze.
Ich würde eher sagen, ich stehe noch am Anfang.
Okay.
Das ist wirklich ein großes Spektrum, ja.
Ja. Ja, super cool. Ich finde das mega spannend und für mich hört sich das so an, als ob da auch wirklich eine Leidenschaft hintersteckt und du seit Jahren irgendwie so auf diesem Weg für dich persönlich bist und jetzt bist du da auch wirklich gut ausgebildet. Für diejenigen, die jetzt sagen, Ayurveda habe ich schon mal irgendwie gehört, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine Ahnung. Wie könnte man grob zusammenfassen, was das eigentlich bedeutet?
Die meisten werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Ayurveda ist indisches Essen. So ist es nicht. Es ist viel mehr. Es ist im Prinzip das älteste Medizinsystem. Das ist ungefähr 5000 Jahre alt sogar schon.
Wow.
Genau. Und die Basis des Allen sind im Prinzip die fünf Elemente. Das sind Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum oder Äther. Also daraus ist alles zusammengesetzt, alles auf dieser Welt. So auch eben unsere Körper. Und diese fünf Elemente fassen sich dann zusammen in drei Bioenergien. Die nennen sich Vata, Pitta und Kapha. Vata ist zusammengesetzt aus Luft und Raum und ist im Prinzip das ist das Bewegungsprinzip. Kann man sich so vorstellen oder bildlich vorstellen, dass der Wind zum Beispiel die Pollen jetzt im Frühling durch die Luft trägt und so verteilt.
Ah, schönes Bild, ja.
Pitta ist zusammengesetzt aus Feuer und Wasser, wobei der Hauptanteil Feuer ist. Mhm. Und das ist das Umwandlungsprinzip. Schönes Beispiel, Feuer lässt Eis zu Wasser schmelzen und Wasser wird dann auch wieder zu Wasserdampf. Also es ist so diese Transformation.
Ja.
Kapha ist zusammengesetzt aus Erde und Wasser und ist das Stabilitätsprinzip. Wenn du jetzt zum Beispiel Wasser und Erde mischt, bekommst du was ziemlich Festes, Stabiles zusammen. Also daraus sind zum Beispiel auch ja Berge. Ne? Ja. Und die sind halt sehr stabil. Genau, das sind so die drei Doshas, aus denen auch der Körper besteht oder die drei Bioenergien eben. Und jedes Dosha hat bestimmte Charakteristiken. Wenn du magst, kann ich da gerne drauf eingehen.
Ja, total gerne. Ich versuche einmal ganz kurz zusammenzufassen, wie ich es jetzt verstanden habe, weil ich mir vorstellen kann, weil ich habe nicht viel Ahnung, deswegen kann ich mich jetzt gut auch in unwissende Hörer reinversetzen und muss das gar nicht faken. Das heißt, ich habe jetzt verstanden, sozusagen alles, was ist, alles, was Materie ist, besteht irgendwie aus diesen fünf Elementen und eben aus unterschiedlichen Kombinationen. Und da gibt es eben drei Hauptkombinationen, die sozusagen irgendwas prägen. Und das sind diese drei Doshas, richtig?
Das ist korrekt, ja.
Okay, und das spiegelt sich eben auch im menschlichen Körper wieder. Und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, auf die du jetzt eingehst.
Richtig. Okay. Du kommst nämlich mit einer ganz bestimmten Kombination dieser Doshas zur Welt. Also das ist zum Beispiel, dein natürlicher angeborener Zustand ist deine Prakruti oder Prakriti genannt. Mhm. Und das ist eben die spezielle Zusammensetzung, die wie dein eigener Fußabdruck oder dein Fingerabdruck. Okay. Da gibt es zum einen eben dann auch wieder Vata. Wenn man jetzt so sich den Körperbau anschaut, die sind sehr feingliedrig, diese Menschen, eher schlank. Die Knochen stehen oft hervor, die sind entweder sehr groß oder sehr klein. Mhm. Die bewegen sich gern, die sind sehr quirlig, agil, sie sind ganz kreativ, spontan. Die legen sich auch gar nicht so gerne fest, also die sind sehr...
So Luftikusse im wahrsten Sinne des Wortes.
Wo wir auch wieder auf das Element Luft zurückkommen. Da sieht man wieder, ne? das charakterisiert es eben. Die frieren aber auch schnell eben auch durch die Luft und haben schnell trockene Haut und neigen aber auch verdauungsmäßig schnell zu Blähungen oder auch Verstopfung wegen ihrem wechselhaften Appetit, den sie haben.
Okay.
Ja. Generell haben Vata-Typen schnell Themen oder es ist assoziiert mit Schmerzen oder auch dem Nervensystem, dass es da irgendwelche Thematiken gibt, die sich da im Körper festsetzen können.
Also das sind so Hauptbereiche, wo sich dann schon mal was manifestiert, also dass sie viel mit Schmerzen und Nerventhemen zu tun haben, so tendenziell.
Ja, okay. Richtig.
Genau. Boah, mega interessant.
Ja. Dann gibt es den Pitta-Typen, der hat einen etwas stabileren Körperbau. Das sind so die Feurigen unter uns, ne? Also wie auch das Element, was ich vorhin gesagt habe, Feuer und Wasser, wobei das Feuer dominiert. Das sind so die Macher, die Manager, die Führungskräfte, die setzen was um. Ne? Auch wieder dieses Transformations- oder Umwandlungsprinzip, was sich da widerspiegelt. Die sind sehr pünktlich und genau strukturiert, die lieben Listen. Die können Hunger schwer aushalten. Also jeder in meinem Umfeld, der jetzt diesen Podcast hört, weiß jetzt auch, mit wem sie es bei mir zu tun haben. Also ich kann sehr schnell hangry werden.
Hangry, oh, ich bin auch Team Hangry, aber sowas von... Boah, da ist nicht viel Toleranz.
Ja, nee. Pitta-Typen haben aber meist eine starke Verdauung. Die können zum Beispiel auch Rohkost am besten vertragen. Das kann nämlich auch nicht jeder Typ. Die neigen eher zu Hitzewallungen, eben auch wieder durch das Feuer in ihrem Körper. Und Pitta ist assoziiert mit Entzündungen, wo auch wieder das Feuer vorkommt und auch Stoffwechselstörungen im Allgemeinen.
Ah. Ich glaube, ich bin voll Team Pitta. Ja, voll interessant, ey. Ja.
Dann gibt es noch Kapha. Die haben die stärkste Körperstruktur im Prinzip. Die neigen dementsprechend auch eher mal zur Gewichtszunahme. Die haben ganz geschmeidige Haut, große Augen, dichtes Haar, sind sehr geduldig und fürsorglich, gewissenhaft, verlässlich und auch gemütlich in gewisser Art und Weise.
So also ein bisschen phlegmatisch so.
Ja, also wenn das so überhand nimmt, das Kapha, dann werden die auch sehr träge. Das spiegelt sich dann auch oft in der Verdauung wieder, was dann eben zur Gewichtszunahme führt. Die lieben Essen im Allgemeinen, brauchen es aber nicht wirklich. Also die sind jetzt nicht darauf angewiesen, aber sie lieben es einfach. Sie zelebrieren das auch gerne. können eben Mahlzeiten aber eigentlich auch auslassen. Sie haben gutes Langzeitgedächtnis und Kapha ist assoziiert mit Gewebsaufbau, Flüssigkeitsansammlungen und auch Verschleimungen.
Mhm.
Das sind so die charakteristischen Merkmale, grob zusammengefasst.
Gibt es wahrscheinlich noch viele Differenzierungen, kann ich mir vorstellen. Genau.
Richtig, und dann gibt es nicht nur die drei, sondern es gibt auch Mischtypen. Also das heißt, es kann auch sein, und es ist auch oft, ganz oft der Fall, ich bin zum Beispiel Vata Pitta, also es gibt diese Mischkonstitutionen. Neben Vata Pitta und Kapha gibt es, wie gesagt, noch Vata Pitta, Vata Kapha, Pitta Kapha und dann noch Tridosha, Vata Pitta Kapha.
Also im Ach, das gibt es echt alle drei?
Genau, es gibt sieben Doshas im Prinzip. Zusammen. Okay. Ja. Und je nachdem, wie diese halt verteilt sind, setzt sich das dann eben individuell für den Einzelnen zusammen. Bei den Doshas darf man jetzt unterscheiden zwischen dem natürlichen angeborenen Zustand, der Prakruti oder Prakriti heißt, und der Vikruti oder Vikriti. Das ist der Zustand, den man aktuell hat. Also der kann von deinem Ursprungszustand aufgrund von irgendwelchen Sachen oder irgendwelchen Themen in deinem Leben abweichen. Zum Beispiel, wenn du lange im Flugzeug sitzt, hast du vielleicht schon mal mitbekommen, dass sich Wasser im Körper ansammelt. Oder auch, wenn du was Scharfes isst, steigt dir die Hitze zu Kopf, also dir wird warm und heiß. Eventuell läuft dir auch der Schweiß von der Stirn.
Ja.
Also das sind jetzt so kleinere Themen. Es gibt aber auch Sachen, die sich länger manifestieren. Zum Beispiel, wenn jemand eine Vata-Pitta-Konstitution hat, viel auf Reisen ist, viel Sport macht, viel Unruhe in seinem Leben hat, dann wird sich früher oder später ein gewisses Vata-Ungleichgewicht manifestieren und bemerkbar machen. Das kann dann zum Beispiel sein, dass derjenige schlecht schläft, Schmerzen im Körper bekommt oder sich auch irgendwie Sorgen macht.
Mhm.
Genau, und das darf man eben immer so ein bisschen unterscheiden, dieser natürliche Zustand vom aktuellen Zustand.
Mhm.
Was wir jetzt versuchen, ist, den aktuellen Zustand zu ermitteln und möglichst auf den natürlichen Zustand zurückzukommen. Also, ne, weil so wie du geboren wurdest oder wie du dich Großteil deines Lebens wohlgefühlt hast, da wollen wir ja zurück hin. Und das schaffen wir zum einen mit der Ernährung, zum anderen aber auch mit anderen Bausteinen, die im Ayurveda eben ja, an die Hand gegeben werden können, damit dieser natürliche Zustand wieder erreicht werden kann.
Okay, das heißt, im Grunde wird alles wieder im Idealfall in die Waage gebracht, aber das ist eine individuelle Geschichte und nicht unbedingt allgemein formulierbar. Nach dem Motto, so muss man sich ernähren, kein Weizen, kein Zucker, sondern es wird geschaut, was passt denn zu dem jeweiligen Typ, zu dem Dosha und wo ist es aus dem Gleichgewicht geraten.
Richtig, das ist okay. Auch eigentlich so der Hauptgrundsatz im Ayurveda. Jeder Mensch wird individuell betrachtet und das unterscheidet sich natürlich von der westlichen Medizin, wo ein Medikament möglichst viele Menschen erreichen soll und so nach dem Motto One Size Fits All.
Mhm.
Das ist im Ayurveda definitiv nicht der Fall. Da wird wirklich jeder individuell betrachtet. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt Menschen, die zum Beispiel Rohkost überhaupt nicht gut verdauen können. Also dieser Satz, an apple each day keeps the doctor away, ja, mag sein.
Aber nicht für jeden.
Nicht für jeden. Mancher muss vielleicht diesen Apfel, wenn er den roh nicht vertragen kann, vielleicht dünsten und dann funktioniert's. Also es gibt Tipps und Tricks, um die Verdauung eben in Schwung zu bringen. Und beim Thema Verdauung bin ich eigentlich auch schon beim zentralen Mittelpunkt im Ayurveda. Das ist so die Basis auch, dass im Prinzip die Verdauung individuell betrachtet wird. Wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Ayurveda-Arzt oder Ayurveda-Ernährungsberater geht, wird eine Anamnese gemacht, die mindestens mal eine Stunde dauert. Also da wird ganz viel abgefragt, da werden Fragen gestellt, zum Beispiel auch zum Thema Stuhlgang, welche Farbe, wie oft am Tag man Stuhlgang hat und so weiter. Das sind natürlich auch heikle Themen, die da irgendwie betrachtet werden, aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig, um jemandem wirklich gute Tipps an die Hand geben zu können, wie die Verdauung wieder in Schwung kommt oder wie man das eben ausbalancieren kann, damit sich derjenige auch wieder wohlfühlen kann und dass da alles im Gleichgewicht ist. Mhm. Wenn die Verdauung nämlich nicht gut funktioniert, ist es so, dass die Nährstoffe im Körper nicht gut aufgenommen werden können. Da kann man sich auch noch so gut ernähren, also im westlichen Sinne, ja, zum Beispiel wirklich viel Obst, viel Gemüse. Wenn die Verdauung einfach nicht funktioniert, oder im Ayurveda heißt das Verdauungsfeuer, das Agni, wenn das nicht gut brennt, dann können Stoffwechselrückstände entstehen, die dann auch toxisch sind und zu Krankheiten führen können. Und diese Stoffwechselprodukte, die nicht verdaulich sind, das wird im Ayurveda Ama genannt. Mhm. Und die sind Ursache für eigentlich alle Krankheiten. Und deswegen wollen wir natürlich versuchen, Ama zu vermeiden. Das ist nicht komplett möglich, aber wir können ganz, ganz viel tun, um das möglichst gering zu halten. Mhm. Ja.
So, jetzt will ich als Zuhörerin und auch als Interviewende natürlich wissen, okay, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin vielleicht nicht so ganz in meiner Mitte und vielleicht ist meine Verdauung auch nicht so, wie sie sein sollte oder wie sie mal war, dann wäre es wichtig, erstmal zu jemandem zu gehen, entweder zu einem Ayurveda-Ernährungscoach oder zu einem Ayurveda-Arzt, und eben da wirklich individuell zu schauen, hey, was ist eigentlich bei mir los und wo weicht das auch vielleicht von dem ab, was so mein natürlicher Zustand wäre. Und dann kann man anfangen, gegenzusteuern, um sozusagen die Produktion von Ama zu reduzieren.
Genau. Und Ama möglichst zu reduzieren, genau. Auch in gewisser Art und Weise abzubauen, auszuleiten. Da gibt es auch Möglichkeiten auf jeden Fall. Und was neben körperlichem Ama auch noch ganz wichtig ist, ist auch, dass man sich Gedanken, Gefühle und die Emotionen anschaut, weil die wollen genauso verdaut werden.
Ja, da bin ich Profi.
Und, und das kann eben dann zu mentalem Ama führen, was eben auch angeschaut werden darf. Und das ist zum Beispiel auch was man während oder innerhalb so einer Anamnese macht, dass man sich auch diese das Thema anschaut, ja. Das, also es ist ein ganzheitliches System, eben Körper, Geist und Seele ganzheitlich zu betrachten.
Super. Eigentlich erstaunlich, dass das so in unserer westlichen Welt so wenig bekannt ist, finde ich noch, ne? Also es kommt ja immer mehr, aber ich glaube, für viele ist das immer noch relativ unbekannt oder nur so ein Buchtitel. Ayurveda habe ich schon mal irgendwann gesehen, das war irgendwas mit Rezepten und Indien, aber mehr auch nicht. Und jetzt hattest du ja ganz am Anfang schon gesagt, dass du jetzt eine Ausbildung gemacht hast zum Ayurveda-Ernährungscoach. Das heißt, dein Schwerpunkt ist ja die Ernährung im Rahmen dieser großen Weisheit Ayurveda, dieser ganzen Wissenschaft, wo ja ganz viele Bereiche ja irgendwie mit reinfließen. Und ich glaube, für unsere Zuhörer und auch für mich ist jetzt halt mega interessant, okay, was hat das jetzt mit meinem Alltag zu tun? Und wie kann ich da vielleicht auch, ohne jetzt zu wissen, wo bei mir jetzt ein spezielles Ungleichgewicht ist oder so, aber wenn ich so grob eine Idee habe, was für ein Typ ich sein könnte, was ich da tun kann. Also ich zum Beispiel habe ja eben gedacht, dass ich hier zugehört habe, boah, ich glaube, ich bin am ehesten so Typ Pitta, ich habe viel Feuer, viel Energie. Und dann kann ich mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, Sachen zu essen, die dieses Feuer noch schüren, wie jetzt irgendwie mega scharfe Sachen oder so. Ist da meine Vermutung richtig? Was kannst du dazu sagen?
Du bist schon eine Ayurveda-Expertin. Das hast du wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Also wenn ich dir jetzt was Scharfes zu essen geb, dann ist dein Feuer natürlich am Lodern ohne Ende und da wird es dann eventuell auch ein bisschen ungemütlich für dich und deine Verdauung. Von daher ist für dich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du würdest dich eher als Pitta-Mensch einordnen, das sehe ich dich auch, wobei das natürlich, um da jetzt wirklich ja, eine Aussage treffen zu können, müsste man natürlich wirklich eine Anamnese machen. Aber prinzipiell gesagt, Pitta-Typen, die sollten eher die Geschmacksrichtungen süß, bitter und zusammenziehend fokussieren. Also sprich zum Beispiel bittere Gemüsesorten wie Chicorée, süße Früchte wären auch gut oder Nahrungsmittel mit kühlenden Eigenschaften. Was zum Beispiel wäre Gurke, Kokosnuss oder auch Minze. Das sind so Sachen, die kühlen, die bringen dein Feuer so ein bisschen runter und die gleichen quasi diese Hitze im Körper aus. Vata-Typen hingegen, die haben ja viel Luft im Körper, also da ist viel los, viel Bewegung. Die dürfen aufpassen, dass sie sich quasi mehr erden. Ja, also da fehlt die Erde, da fehlt so ein bisschen die Stabilität, die Eigenschaften von Kapha.
Da denke ich jetzt irgendwie direkt so an Kartoffeln und Wurzelgemüse. Ist das so richtig?
Korrekt. Sehr gut. Genau, Wurzelgemüse ist da wirklich gut, weil die natürlich auch nah an der Erde wachsen, um sich zu erden als Vata-Typ, der ja doch eher im Kopf unterwegs ist. Dann süße und saure Früchte sind da ganz gut und auch Nüsse und hochwertige Öle bringen den Vata-Typ.
Ein bisschen schwerer auch irgendwie.
Genau, ja. Richtig. Ja. Geschmacksrichtungen wären so süß, sauer und salzig, wo die ihren Fokus drauflegen können. Mhm. Genau. Und dann noch zum Schluss die Kapha-Typen. Die dürfen ihre Geschmacksrichtungen scharf, bitter und zusammenziehend fokussieren, weil denen fehlt durch die Erde und das Wasser, was ja Kapha ausmacht, denen fehlt eben so diese luftige Komponente, ne? Dieses Leichte. Das heißt, für die sind auch bittere Gemüsesorten gut, aber auch scharfes. Also die brauchen so ein bisschen Feuer in sich, damit eben diese Trägheit rausgeht. Auch warme Nahrung oder wärmende Nahrung ist für die ganz gut. Fett sollten sie eher meiden, also wirklich wenig Fett konsumieren. Und auch tierische Produkte sind eher so, ja, nicht so sonderlich förderlich für Kapha.
Weil es eher noch mehr Schwere dann gibt.
Genau, ja.
Ja. Und ich habe jetzt schon so eine Vermutung, aber es gibt ja so viele Ernährungsformen und es gibt ja so viele Aussagen darüber, das sollte man essen, das sollte man nicht tun, Eiweiß ja, Weizen nein, Zucker ja, nur so, dies, das, jenes, da kann man ja bekloppt werden. Mhm. Ich bin dadurch alles durch, ich habe ja jede Diät in diesem Leben ausprobiert und habe irgendwann entschieden, ich mache nie wieder eine Diät, ich esse das, was mein Körper haben will. Aber das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen tricky, weil natürlich die Frage ist, wie gut ist die Kommunikation mit dem eigenen Körper? Ja. Meine Frage an dich ist jetzt aber tatsächlich, gibt es irgendwelche Verbote im Ayurveda? Also wie entscheidest du zum Beispiel als Ernährungsberaterin dann, was ist jetzt für meine Kundin oder meinen Kunden das Richtige?
Die gute Nachricht, im Ayurveda gibt es keine Verbote und ich feiere es total.
Sehr gut.
Das ist auch das, was mich wirklich überzeugt hat, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist. Also im Prinzip ist es ja keine Diät an sich, sondern es ist wirklich ein Lifestyle, kann man so sagen. Also es wird ja komplett ganzheitlich betrachtet. Ich finde, wenn es keine Verbote gibt, macht es das Ganze schon so viel einfacher und so viel sympathischer.
Voll, bin ich voll bei dir.
Und was man sagen kann, ist, dass am besten, dass man darauf achtet, dass man in eine Mahlzeit alle 6 Geschmacksrichtungen integriert. Das heißt, süß, sauer, salzig, scharf, bitter und zusammenziehend in eine Mahlzeit zu packen, das vermeidet schon mal so Heißhungerattacken.
Ist das nicht dieses Umami?
Nein, das ist eigentlich eher so dieses, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, diese 6 Geschmacksrichtungen. Und das mag jetzt vielleicht kompliziert klingen, aber wenn du jetzt überlegst, ich nehme jetzt was Süßes. Süß wäre zum Beispiel Wurzelgemüse. Ich nehme eine saure Komponente mit rein, sprich, ich mache einen Spritzer Zitronensaft an mein Essen. Salzig, gut, Salz ist im Prinzip, macht man eigentlich an jedes Essen ran. Dann die scharfe Komponente, ich könnte eine Prise Pfeffer einfach reinmachen. Ja. Bitter, weil zum Beispiel könnte ich zugeben durch eine Prise Kurkuma. Und zusammenziehend wäre zum Beispiel, wenn ich irgendwas mit Kichererbsen koche. Also, dass man eben so sagt, so hat man ein komplettes Gericht mit allen Geschmacksrichtungen, fühlt sich ganzheitlich genährt und dementsprechend dann auch happy und glücklich.
Das klingt super. Was ist denn dieses Zusammenziehen? Du hast jetzt gerade Kichererbsen als Beispiel gesagt.
Ist das so dieses Zusammenziehen? Zusammenziehen sind Lebensmittel, die viele Gerbstoffe oder Tannine haben. Also die geben im Prinzip im Mund so eine zusammenziehenden Effekt. Also, dass man so...
So wie dieses Mehlig, wo man so ein Pappmaul hat.
Na, zum Beispiel eben bei Kichererbsen ist es so, aber auch bei einem Granatapfel oder auch bei einer unreifen Banane. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, dass man so irgendwie das Gefühl hat, ja, man hat irgendwie so ein stumpfes Gefühl im Mund.
So ein bisschen pelzig auch manchmal, ja, ne?
Genau.
Ja, ja, okay, interessant, habe ich noch nie gehört tatsächlich.
Ja, das ist so für mich der schwierigste oder die schwierigste Geschmacksrichtung, ja, ja, wenn man ein bisschen überlegen darf. Aber es gibt auch Listen im Internet zum Beispiel, wo man auch all diese Geschmacksrichtungen und auch Lebensmittellisten finden kann. Also da ist das Netz ja voll, wenn man danach sucht, findet
man. Auf jeden Fall, man findet ja nichts, was man nichts findet. Wie ist das jetzt zum Beispiel? Ich bin ja schon seit über 20 Jahren Vegetarierin und seit einigen Jahren auch überwiegend vegan unterwegs. Ist es dann überhaupt möglich, im Sinne des Ayurveda die Balance zu halten, auch in so einer Unterform quasi?
Ja, also da können wir uns auch die Hand geben. Ich ernähre mich auch überwiegend vegetarisch, vegan. Und es ist leicht möglich, all das zu integrieren. Das Einzige, was jetzt in der veganen Ernährung wirklich Beachtung finden darf, dass man B12 supplementiert. Auch Sachen wie Vitamin D3, aber das betrifft ja jetzt nicht nur uns Veganer und Vegetarier, sondern im Allgemeinen ist Vitamin D so... das Vitamin-D-Level eigentlich in unseren Breitengraden zu niedrig. Aber an sich kann man den Ayurveda auch vegan und vegetarisch leben. Und das sehr, sehr gut. Okay. Also generell, es gibt natürlich Produkte im Ayurveda, die nicht oder die tierischen Ursprungs sind, die auch im Ayurveda als sehr wertvoll gelten. Unter anderem sogar die Milch. Allerdings darf man da wirklich beachten, Ayurveda ist mehrere tausend Jahre alt, kommt aus Indien und in Indien sind die Kühe heilig. Also das heißt, die Kuh steht da im Garten, die hat ein Happy Life, der geht's gut bis zum Ende. Und da hat die Milch natürlich eine ganz andere Qualität als hier bei uns, wo Milch von Tausenden von Kühen zusammen gemischt wird und wir auch diesen ganzen Stress, all die Hormone mit in uns reinnehmen. Und da darf man natürlich selbst entscheiden, ob man das möchte oder ob man das vielleicht überlässt.
Ja, okay. Das heißt, vielleicht ist dann die Qualität der Lebensmittel auch wichtiger, als jetzt zwingend das zu essen, was jetzt dem Dosha zugeordnet ist oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass so diese somatische Intelligenz, also das, was der Körper ja sowieso auch mitbringt, ja auch noch eine Rolle spielt, oder? Inwieweit beziehst du das überhaupt mit ein oder würdest du das gerne mit einbeziehen? Also wenn ich zum Beispiel, ich habe mal ein Beispiel, Kurkuma. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, Kurkuma ist super gesund. Habe ich oft gehört und habe oft mir morgens ein Glas Wasser mit Kurkuma gemacht oder gerade wenn irgendwelche Entzündungen waren. Kurkuma ist ja auch Entzündungshemd. Ich habe vor einer Weile angefangen, bitte verdrehe jetzt nicht die Augen, ist ein bisschen schräg, aber es ist echt abgefahren, so ein Pendel zu benutzen. Wenn ich irgendwelche Lebensmittel vor mir stehen hatte, hat meine Heilpraktikerin mich drauf gebracht, einfach zu gucken, in welche Richtung schlägt das Pendel aus. Ist es eher ein Ja, ist es gut für mein System oder ist es ein Nein, das ist nicht so gut für mein System. Und zum Beispiel bei Kurkuma habe ich echt fünfmal hintereinander, weil es immer Nein war. Ich dachte, das kann doch nicht sein, das muss doch gut sein, aber gesund heißt ja nicht unbedingt gesund. Also inwieweit glaubst du, ist sozusagen diese körpereigene Intelligenz oder dieses körpereigene Wissen wichtig
zusätzlich oder ergänzend zu Ayurveda. Verstehst du, was ich meine?
Die Körperintelligenz ist die Basis von allem. Wenn dein Bauchgefühl sagt, das ist nicht gut für dich, dann hör darauf.
Das ist das Wichtigste,
das ist, ne? Ja. Ganz, ganz wichtig, ja.
Ja.
Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man sich wirklich zwingt, jeden Tag einen rohen Apfel zu essen und man das einfach nicht verträgt, lass es bleiben.
Ja, es ist ein super Beispiel, weil tatsächlich habe ich als Kind immer gelernt, wenn ich Hunger habe, ich soll doch mal einen Apfel essen. Und ich kann bis heute nicht gut Äpfel essen. Mir tun dann irgendwie die Zähne weh. Ich merke, dass mein Körper das nicht cool findet. Ich würde immer eher zu einer Banane greifen, intuitiv, ne? Also, ja. Aber wir verlernen, glaube ich, leider in unserer Gesellschaft recht früh eben darauf zu hören, ne, was der Körper sagt, was uns jetzt gerade gut tun würde.
Ja, wenn du dir überlegst, wie laut diese Welt heutzutage wird durch die Digitalisierung. Wir haben Zugriff auf alles und es ist einfach so unfassbar laut. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, wir verlieren leider, leider. Und ich hoffe, dass wir das wieder ändern können durch solche Themen, dass man einfach wieder leiser wird und ja, einfach seinen Körper hören lernt wieder und darauf auch wirklich achtet und ja, dementsprechend auch handelt. Und das jetzt nicht nur auf Ernährungsebene, sondern einfach auch kompletten Lifestyle. Also sprich, dass man sich wirklich mal hinsetzt, ruhig wird, ein Buch liest statt Fernsehen schaut vielleicht, dass man die Abendstunden nutzt, um auch wirklich dann auch nichts mehr zu essen. Es ist zum Beispiel auch noch so ein Tipp, dass man sagt, man sollte 4 Stunden nach dem Abendessen erst ins Bett gehen oder zumindest dann nach dem Essen oder 4 Stunden nichts essen, bevor man schlafen gehen kann, damit eben der Körper nachts mit Zellregeneration sich beschäftigen kann, anstatt mit Verdauung. Das ist, wie wenn ich möchte, dass meine Wohnung sauber gemacht wird und ich aber überall hier was rumliegen habe, dann kann es leider nicht sauber gemacht werden, sondern es muss erst aufgeräumt werden.
Ah, das ist ja ein super Beispiel. Ja, total einleuchtend, klar.
Ja. Und wenn du jeden Tag aufräumst, dann hast du auch jeden Tag oder irgendwie nur wenig zu tun, anstatt dass du alles irgendwie ewig rumstehen lässt und dann dir denkst, boah, jetzt steht dieser Kack-Frühlingsputz an und es dauert ewig. So ist es mit deinem Körper genauso. Der freut sich, wenn er täglich gereinigt wird und so ja, ein bisschen was gemacht wird und das auf einfache Art und Weise.
Jetzt habe ich gerade gedacht, so, ja, meine Wohnung ist eigentlich fast immer ordentlich, aber die Chips beim Film vorm Schlafen gehen.
Da darfst du nochmal drüber nachdenken.
Ja,
kannst du mal gucken, wenn du irgendwie so ein bisschen deine salzigen Komponenten oder was auch immer, die dir abends fehlen, in deine Hauptmahlzeiten integrierst, dann wirst du es vielleicht dann abends auch nicht mehr so brauchen. Und wenn du es mal brauchst, ist es auch okay, weil
Ayurveda, es gibt ja keine Verbote. Das ist das Beste. Hast du denn vielleicht zum Abschluss noch so ein paar Quick-Tipps, so ein paar leicht in den Alltag integrierbare Sachen, Mini-Ayurveda in meinem Alltag?
Yes.
Ah, wie cool. Dann hau mal raus.
Mach's dir eigentlich ganz einfach. Schau, was in der Natur gerade los ist und was die Natur bereitstellt. Aktuelles Frühling noch. Also es wird wärmer. Es wäre gut, wenn man jetzt aktuell leichte Speisen zu sich nimmt. Aktuell ist der Rhabarber am Start, der entwässert. Ja, also im Frühling ist zum Beispiel das Kapha-Dosha dominierend. Mm. Deswegen hat die Erde sich gedacht, Mensch, da lassen wir jetzt mal Lebensmittel wachsen, die entwässernd sind.
Das ist echt ganz schlau.
Ganz schlau gemacht, ja. Im Sommer ist es so, dass da ganz viel Hitze ja da ist, ja. Deswegen wachsen
Melone.
Die kühlen sind. Ja, Melonen sind da, Gurke, Minze, richtig. Im Herbst wird es dann eher wieder ein bisschen kühler draußen und luftiger. Das heißt, wir können ausgleichen durch wärmende Sachen. Eintöpfe und Suppen und so weiter. Also das sind so die Rhythmiken der Natur, die man einfach beachten darf, dass alles so zyklisch sich verhält und da einfach zu gucken, ja, was ist denn gerade in der Natur los und sich dementsprechend auch zu verhalten und danach ein bisschen zu gehen. Dann, wie ich schon gesagt habe, alle 6 Geschmacksrichtungen in einer Mahlzeit integrieren. Das ist eigentlich so, ja, ganz gut.
Also auch beim Frühstück Salz und Pfeffer.
Wenn du darauf stehst.
Ja, ich esse tatsächlich oft so eine Linsenwaffel, da stehe ich total drauf, mit Avocado und Salz und Pfeffer und dann noch ein bisschen Zitronensaft. Da bin ich ja schon nah dran.
Sehr gut.
Oder? Läuft bei dir. Yes!
Wie gesagt, da kann auch jeder wirklich auch, wenn jetzt jemand ein Lebensmittel gar nicht mag, dann, wie auch schon vorhin gesagt, dann einfach wirklich die Finger davon lassen, weil alles andere da jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie zu sagen, ich ernähre mich jetzt da dementsprechend, weil das da steht, aber mein Körper sagt, nein, bitte nicht, dann sollte man, wie gesagt, eben auf den Körper hören.
Ja.
Ja. Ausreichend kauen wäre noch so ein nächster Tipp, denn unsere Verdauung beginnt tatsächlich im Mund. Also da darf man sich auch Zeit nehmen zum Essen. Es geht darum, oder es ist eigentlich der Fall, dass es nur zu 50% der Fälle wichtig ist oder wo es darum geht, was ich esse. Die anderen 50% sind aber, wie esse ich? Also in welcher Umgebung? Wann esse ich? Ne? Und was man auch vermeiden darf, sind zum Beispiel schwierige Gespräche beim Essen. Weil auch das nehmen wir natürlich dann mit rein und müssen das auch entsprechend wieder verdauen, was dann schwierig wird.
Boah, habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber eigentlich logisch, ja.
Ja. Was auch noch wichtig wäre, dass man zum Essen nichts oder nur schluckweise was trinkt, weil dieses Verdauungsfeuer, was ich angesprochen habe, wenn du dir das wirklich wie ein Feuer vorstellst und du kippst da einen Eimer Wasser drauf, was passiert mit diesem Feuer?
Das wird gelöscht.
Richtig. Dementsprechend, dass das weiter brennt und die Verdauung eben gut funktionieren kann. Am besten so 30 Minuten bis eine Stunde vor und nach dem Essen einfach mal weniger bis nichts trinken und dann wieder gerne anfangen zwischen den Mahlzeiten.
Das ist echt hilfreich, das ist so wertvoll, weil das ist ja so einfach mal auszuprobieren. Mhm. Ja, cool.
Also da einfach wirklich auch mal, wie du sagst, ausprobieren, in sich reinspülen und dann mal gucken, was passiert. Und dann vielleicht mal sagen, ich bleibe da jetzt mal 1-2 Wochen dran, versuche das mal zu integrieren. Und dann zu gucken, wie geht es meinem Körper damit? Verändert sich was in mir? Was passiert mental? Bin ich da irgendwie besser drauf? Oder komme ich leichter aus dem Bett morgens? Also es beeinflusst wirklich alles sich gegenseitig. Ja? Es ist jetzt nicht nur der eine Punkt, die Ernährung, die wichtig ist, sondern es geht eben auch um eine gute Schlafqualität. Es geht um ein gewisses Maß an Bewegung und es geht auch noch um deine Gedankenpflege. Also diese 4 Bausteine, Ernährung, Bewegung, Schlaf und Gedanken, das sind so die Sachen, worüber sich man wirklich mal damit auseinandersetzen darf und da gucken kann, welche Stellschrauben es im individuellen Leben eben gibt.
Super cool. Ja, kann ich nur unterschreiben. Also ich meine, gerade was den Gedankenaspekt angeht, sehe ich ja, wie sozusagen alles wieder in Balance gerät, gerade eben durch die emotionale Komponente auch. Und auf Ernährungsebene habe ich auch schon viel rumexperimentiert. Und ich glaube, wir haben manchmal, weil die meisten Menschen haben gar keine Ahnung, wie viel leichter und freier und schöner ihr Leben wäre, wenn sie sich auch einfach in ihre, also quasi in ihre Wohlfühlzone begeben würden in allen Bereichen. Ne? Also wenn sie gut schlafen würden, wenn sie so ernähren würden, wie es wirklich gut wäre für ihren Körper, wenn sie ihren emotionalen Ballast abwerfen würden. Und was war das 4? War das Schlaf, Essen, Gedanken und?
Bewegung,
also genau. Und sich regelmäßig bewegen würden, genau. Weil das ist zum Beispiel auch was ich merke das sofort, ne? Wenn ich mal 2 Tage nicht spazieren gegangen bin oder nicht aus dem Haus gegangen bin, was eigentlich nie vorkommt, weil dann kriege ich schon Hummeln im Hintern. Aber das ist, dann, ich glaube, viele würden sich wundern, was möglich ist, ne? Wenn alles in Balance ist und dann einfach so viel Energie dadurch frei wird, die sonst durch das ständige Ausbalancieren des Systems einfach gebunden wird, ne? Um die Sachen irgendwie auszuleveln, ja.
Ja, genau. Und das ist eben auch der Punkt, der diesen ganzheitlichen Aspekt natürlich berücksichtigt und das aber in der klassischen Diät, sage ich mal, eben keine Berücksichtigung findet. Also da gibt es Tabellen, die und die Lebensmittel darfst du, die und die Lebensmittel bitte meiden. Aber was passiert außenrum? Was passiert mit mir? Welche Gedanken habe ich? Warum greife ich zu Lebensmitteln oder zum Essen in bestimmten Situationen? Das sind ja Sachen, die werden eigentlich, wenn ich eine klassische Diät in dem Sinne mache, eigentlich gar nicht mit berücksichtigt. Und im Ayurveda ist es eben die ganzheitliche Betrachtungsweise. Und das ist das, was ich so unfassbar spannend finde und es so als wahnsinnig sinnvoll erachte. Und ich mir wünsche, dass das wirklich mehr und mehr ja, eine Wichtigkeit findet. Und ich denke mir immer, wenn es um das Thema Auto geht, da sind ganz viele wirklich sehr, sehr achtsam. Die wissen, welchen Treibstoff sie da jetzt tanken müssen, damit es dem Auto gut geht. Aber beim eigenen Körper hört es da wirklich ganz schnell auf. Also es kommt ja niemand auf die Idee zu sagen, oder ja, weil sich viele einfach auch nicht die Zeit nehmen, um sich wirklich bewusst zu ernähren. Es kommt niemand auf die Idee zu sagen, okay, ich will mit meinem Auto von A nach B, mein Tank ist leer, aber ich habe keine Zeit zum Tanken und ich muss aber trotzdem ankommen. Also das ist ja eine Denkweise, das hat man ja so nicht. Nee. Aber beim Körper, da denkt man sich, ja nee, ich muss jetzt noch das und das machen und hier und da bin ich noch verabredet und ja, essen, ach so, ja nee, das mache ich schnell zwischendurch oder ich lasse es ausfallen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Gesundheit wirklich zur Priorität gemacht wird, weil was bist du ohne Gesundheit?
Ja, gar nichts. Also ja. Total, kann ich zu 100% unterschreiben und dann geht es ja auch weiter mit den Warnleuchten, ne? Der Körper schickt Warnleuchten und wenn im Auto nur ein Lämpchen blinkt, zack, fahren wir zur Garage und lassen nach der Ursache schauen, aber wehe, der Nacken zwiebelt, die Verdauung ist irgendwie komisch, dann das geht noch, ist alles nicht so schlimm, kommen das halten wir auch noch durch, ne? Fahren auf 3 Reifen weiter, egal, das geht noch.
Werfen wir irgendwie noch eine Pille ein, damit ich die Schmerzen nicht spüre, genau, aber ja. Statt dann mal zu hinterfragen, warum?
Ist was, vielleicht einfach das Öl leer?
Genau. Was will mein Körper mir sagen? Was, ja. Worauf darf ich achten? Ja.
Voll schön. Liebe Stefanie, das war ein hervorragendes Gespräch. Ich habe super viel selber gelernt. Ich finde das Thema wieder sehr faszinierend. Ich habe dir ja schon verraten, dass ich da selber irgendwie auch total neugierig bin. Ich glaube, da werde ich in meinem Leben auch noch einiges ausprobieren, erforschen. Thema Ernährung finde ich sowieso wahnsinnig wichtig und ich glaube, das ist so eine Basis, die oft unterschätzt wird und wo wir oft nur schnell irgendwie was essen und gar nicht so richtig wissen. Vielen Dank für dein ganzes Wissen, für deine tollen Tipps, für diesen Überblick. Ich fand es richtig cool. Gibt es irgendwas, was du zum Abschluss jetzt noch meinen Hörern und Hörerinnen, zu denen du ja normalerweise auch gehörst, das ist echt cool, mitgeben möchtest?
Ja, finde ich auch. Ich habe es im Prinzip schon gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass der ein oder andere seine Gesundheit zur Priorität macht und einfach in sich reinspürt und mal leise wird, damit man eben die Körpersignale ja, wieder hört und anfängt, damit zu arbeiten.
Und wieder auf seinen Bauch hört, im wortwörtlichen wie im übertragenen Sinne. Ne?
Richtig, genau. Ja.
Voll schön. Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben vorher schon besprochen, also wer sich mit dir connecten möchte, kann dich gerne auf Instagram suchen. Ich werde dich auch verlinken in den Shownotes. Genau. Stefanie Romais, richtig? Habe ich es richtig ausgesprochen? Romais. Ja. Und da wird es sicher mehr geben in Zukunft, habe ich so ein Gefühl, zum Thema Ayurveda. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich drücke dir die Daumen, dass du ganz viele Menschen auf diesem Weg zu mehr Gesundheit begleiten kannst.
Ich danke dir sehr. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Tschüss, Stefanie.
Tschüss.
Ja, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und es hat dich genauso inspiriert wie mich und du bist jetzt vielleicht neugierig auf Ayurveda geworden. Und wenn du magst, würde ich mich riesig freuen, wenn du dir einen kleinen Moment Zeit nimmst, den Podcast zu bewerten und oder weiter zu empfehlen an Freunde und Bekannte. Ich freue mich immer riesig, wenn ich noch mehr Menschen erreichen kann und hoffe jetzt, dass du noch einen wunderschönen Tag hast, dass es dir gut geht. Ich schicke dir eine Ladung gute Energie und freue mich, bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian.